Grüß Gott, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Ihren Glauben wieder zu vertiefen. Mein Name ist Marion Kuhle, ich darf Sie durch die nächste Stunde begleiten. Wir sind mittlerweile beim Katechismus der katholischen Kirche im dritten Teil, beim achten Gebot angelangt. Da geht es um die Wahrheit und heute werden wir den Abschnitt betrachten, Verstöße gegen die Wahrheit. Wenn Sie im Katechismus der katholischen Kirche gleich mitlesen wollen, wir beginnen bei der Nummer 2479. Die Nummer 2479. Diesen Teil des Katechismus legt uns wieder Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz aus. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhle.
Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, könnten Sie uns kurz eine Hilfe geben, damit jeder heute auch mitkommt.
Ja, so wie Sie sagten, wir sind beim achten Gebot angelangt, wo es so auf den ersten Blick um die Lüge geht. Du sollst nicht lügen, haben wir im Katechismus gelernt, wobei es noch zentraler und ursprünglicher darum geht, bei Gericht nicht falsch gegen einen Mitmenschen auszusagen. Das war die ursprüngliche Stoßrichtung. Der Katechismus geht wieder gleich vor wie bei den anderen Geboten, dass er zuerst positiv eigentlich sagt, worum es geht. Eben, es geht um die Wahrheit, dass wir in der Wahrheit leben, weil wir an einen Gott glauben, der selber die Wahrheit ist und sich in Jesus Christus als der Wahre und Wahrhaftige geoffenbart hat, der den Geist der Wahrheit uns geschenkt hat. Und aus diesem Geist der Wahrheit sollen wir dann auch für die Wahrheit Zeugnis ablegen. Also positiv gewendet geht es darum, eben Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Und erst nach diesen beiden Abschnitten in der Wahrheit leben, für die Wahrheit Zeugnis ablegen, kommt dann der Katechismus auf die Verstöße gegen die Wahrheit zu sprechen. Und das letzte Mal waren wir beeindruckt eigentlich auch, was da alles dazugehört, worin und worüber man sein Gewissen auch einmal erforschen sollte, dass nämlich natürlich falsches Zeugnis und Meineid, da kommen wir wahrscheinlich seltener in die Lage, uns da zu verfehlen. Aber wo es dann bei der Nummer 2477 um die Rücksicht auf den guten Ruf eines Menschen geht, da wurden dann eigentlich so drei Punkte unterschieden, nämlich das vermessene Urteil, die üble Nachrede und die Verleumdung. Und diese drei Punkte, die werden nun noch etwas näher erklärt. Das vermessene Urteil, das haben wir letztes Mal noch bei der Nummer 2478 behandelt. Da geht es darum, dass man ohne genügende Beweise zu haben, von einem Menschen etwas Schlechtes denkt oder Schlechtes vermutet oder Aussagen eines Menschen, die man ja immer ein bisschen interpretieren muss, zum Negativen hin auslegt. Gerade dort, wo wir jetzt einsetzen, steht ein Zitat von Ignatius von Loyola aus seinem Exerzitienbüchlein, an dem mir sehr gelegen ist und darum weise ich noch einmal darauf hin, wenn man das mit noch einfacheren Worten sagen will, geht es darum, eher die Aussage eines Mitmenschen zu retten, das Positive darin zu sehen, sie günstig zu interpretieren, als eben zum Negativen hin. Und das wäre wahrscheinlich im Zusammenleben der Menschen wäre es in mancher Hinsicht besser bestellt, wenn wir alle diese Mahnung des heiligen Ignatius von Loyola beherzigen würden oder mehr beherzigen würden. Also da stehen wir jetzt bei diesen Verfehlungen, Verstößen gegen die Wahrheit, wo es um den guten Ruf des Mitmenschen geht.
Dann lesen wir mal weiter bei der Nummer 2479, die Nummer 2479. Üble Nachrede und Verleumdung zerstören den guten Ruf und die Ehre des Nächsten. Nun ist aber die Ehre das gesellschaftliche Zeugnis für die Würde eines Menschen. Und jeder besitzt das natürliche Recht auf die Ehre seines Namens, auf seinen guten Ruf und auf Achtung. Üble Nachrede und Verleumdung verletzen somit die Tugenden der Gerechtigkeit und der Liebe.
Erinnern wir uns noch einmal an die Unterscheidung zwischen übler Nachrede und Verleumdung. Bei der üblen Nachrede, da gibt es tatsächlich erwiesenermaßen Fehler des Mitmenschen und ich sage diese Fehler, diese Verfehlungen eines Mitmenschen weiter, ohne berechtigte Gründe. Es kann einmal berechtigte Gründe geben, diese Fehler jemandem mitzuteilen, um ihn zu warnen vielleicht, aber eben ohne berechtigten Grund etwas Negatives, etwas Nachteiliges von einem Menschen weiter zu erzählen, das wäre üble Nachrede und ein Verstoß eben gegen die Wahrheit beziehungsweise eine Verletzung der Tugend der Gerechtigkeit und der Liebe. Noch schlimmer in gewisser Hinsicht ist die Verleumdung, weil man da nämlich nicht tatsächlich Wahres, aber eben Negatives weitererzählt, sondern dass man bei der Verleumdung eben wahrheitswidrige Aussagen, negative Aussagen über einen Menschen weitererzählt, die dem guten Ruf eben schaden und, wie der Katechismus sagt, zu Fehlurteilen Anlass geben. Und was eben wichtig ist in diesem Zusammenhang, was da am Anfang dieser Nummer steht, dass der Mensch eben eigentlich ein Recht darauf hat, auf dass sein guter Ruf erhalten bleibt. Man nennt das die Ehre eines Menschen und das ist sozusagen sein Aushängeschild. Und man darf das nicht, seinen guten Ruf oder seine Ehre nicht ohne wirklich ausreichenden Grund da ihm Schaden zufügen.
Es ist verwerflich, durch Schmeichelei, Lobhudelei oder Gefälligkeit in Worten oder Haltungen andere in ihren schlechten Handlungen und ihrem falschen Verhalten zu bestärken. Lobhudelei ist ein schwerwiegender Fehler, wenn sie sich zum Komplizen von Lastern oder schweren Sünden macht. Der Wunsch, einen Dienst zu leisten oder Freundschaft, rechtfertigt Doppelzüngigkeit nicht. Lobhudelei ist eine lästliche Sünde, wenn sie nur in der Absicht geschieht, angenehm zu sein, ein Übel zu verhüten, einer Not zu begegnen oder berechtigte Vorteile zu erlangen.
Das sind auch wieder so ein paar Punkte, die wir vielleicht bisher in der Gewissensforschung übersehen haben, weil sie nicht in allen Beichtspiegeln stehen, dass eben Schmeichelei, Lobhudelei oder Gefälligkeiten, wo man andere im Negativen bestärkt, dass man sich da selber versündigt in solchem Verhalten. Und je nachdem, um was es dann wieder geht, also wenn man sich da irgendwie durch Zureden, Loben zum Komplizen von schweren Sünden oder Lastern macht, dann zieht man sich eben selber auch einen schwerwiegenden Fehler zu. Und dann gibt es harmlosere Lobhudelei, wo es dann mehr um eine lästliche Sünde geht, eben wenn man einfach sich einschmeicheln will. Aber eben, es ist auch irgendwie unaufrichtig und es ist auch es ist nichts Gutes, also da sich irgendwie einzuschmeicheln. Insofern ist es gut, eben sich auch einmal da genauer zu prüfen.
Bei der Nummer 2481 heißt es dann folgendermaßen: Prahlerei oder Aufschneiderei ist eine Verfehlung gegen die Wahrheit. Das Gleiche gilt von der Ironie, die jemanden herabzusetzen sucht, indem sie den einen oder anderen Aspekt seines Verhaltens böswillig ins Lächerliche zieht.
Auch da denken wir vielleicht nicht immer daran, noch eher bei der Prahlerei oder Aufschneiderei, da ist es offensichtlicher. Man übertreibt, es entspricht nicht ganz der Wahrheit, man stellt sich in ein besseres Licht, als es der Wahrheit entspricht. Dass aber auch Ironie ein Verstoß gegen die Wahrheit ist, dass, da denken wir vielleicht nicht immer daran, man kann durch ironische Bemerkungen sehr verletzend sein. Natürlich, manchmal wehrt sich ein Lehrer, da kommt es hier und da vor, also das sind unheimlich aufmüpfige Schüler und der Lehrer weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als dass er dann vielleicht, um zu verhindern, dass er handgreiflich wird, dann wehrt er sich mit Worten und wird dann sehr ironisch bis zynisch und setzt dann mit Worten eben jemanden herab, macht jemanden lächerlich. Aber das ist eben ein Verstoß gegen die Wahrheit, weil das auch eben übertrieben ist oder nicht gerecht ist, auf alle Fälle lieblos ist.
Die Lüge besteht darin, dass man Unwahres sagt, in der Absicht zu täuschen, sagt der heilige Augustinus. Der Herr prangert die Lüge als Werk des Teufels an. Ihr habt den Teufel zum Vater. Es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge.
Eine ganz einfache Definition der Lüge gibt hier der heilige Augustinus eben. Man sagt etwas, das nicht der Realität entspricht, der Wirklichkeit entspricht. Man sagt eben Unwahres. Und zwar mit der Absicht, jemanden zu täuschen. Und so wie eigentlich eben wir glauben dürfen an den Gott, der die Wahrheit ist, an Jesus Christus, der von sich auch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und der uns den Geist der Wahrheit verheißt, ist der Gegenspieler Gottes in dieser Welt, der Satan eben der Vater der Lüge, der will bewusst täuschen, so wie er mit einer unwahren Aussage das erste Menschenpaar versucht hat, so versucht er eben mit unter Vortäuschung von falschen Dingen die Menschen auf seine Seite zu ziehen.
Die Lüge ist der unmittelbarste Verstoß gegen die Wahrheit. Lügen heißt, gegen die Wahrheit reden oder handeln, um jemanden zu täuschen, der ein Recht hat, sie zu kennen. Da die Lüge die Verbindung des Menschen mit der Wahrheit und dem Nächsten verletzt, verstößt sie gegen die grundlegende Beziehung des Menschen und seines Wortes zum Herrn.
Hier nun kommt der Katechismus direkt auf die Lüge zu sprechen, eben gemäß der katechetischen Überlieferung, die dieses Gebot nennt, du sollst nicht lügen. Es ist klar, ich sage etwas, oder das nicht der Wahrheit entspricht, ich will jemanden täuschen. Und jetzt kommt aber eine Einschränkung, jemand, der ein Recht hat, diese Wahrheit zu kennen. Also es ist nicht in jedem Fall eine unwahre Aussage, eine qualifizierte Lüge. Es kann sein, dass da einer mir gegenübersteht, den das gar nichts angeht, was er da wissen will, und dem bin ich die Wahrheit nicht schuldig. Also einem Verbrecher oder einem Terroristen muss ich nicht die Wahrheit sagen, wenn ich damit zum Beispiel Menschenleben retten kann. Der tiefere Grund wird noch einmal angesprochen. Wir sind eigentlich im Zusammenleben unter uns Menschen darauf angewiesen, dass wir uns darauf verlassen können, dass der andere mir jeweils die Wahrheit sagt, dass er ehrlich, dass er aufrichtig ist. Also, wenn man sich nicht in der Regel darauf verlassen kann, dass das stimmt, was der andere mir sagt, dann wird das Zusammenleben unter Menschen sehr, sehr schwierig. Und deswegen heißt es da, da die Lüge die Verbindung des Menschen mit der Wahrheit und dem Nächsten verletzt, verstößt sie gegen die grundlegende Beziehung des Menschen und seines Wortes zum Herrn. Also ist sehr elementar eigentlich, dass wir, wenn wir sozusagen immer und bei allem eine Lüge befürchten müssten oder eine Unaufrichtigkeit, eine Unwahrheit, dann wäre das Zusammenleben unerträglich.
Eine Lüge ist mehr oder weniger schwerwiegend gemessen an der Natur der Wahrheit, die sie entstellt, den Umständen, den Absichten dessen, der sie begeht und den Nachteilen, die den Belogenen daraus erwachsen. Die Lüge ist an sich nur eine lästliche Sünde, wird jedoch zu einer Todsünde, wenn sie gegen die Tugenden der Gerechtigkeit und der Liebe verstößt.
Das ist vielleicht noch wichtig. Eben normalerweise behandeln die 10 Gebote eben schwerwiegende Dinge. Und jetzt kann man sagen, in der alttestamentlichen Formulierung, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Dort ist es eben ein schwerer Verstoß. Wenn ich vor Gericht falsch aussage, ist es ein schwerer Verstoß gegen die Tugend der Gerechtigkeit und der Liebe. Und darum wäre es dann in diesem Fall eine Todsünde. Aber so im alltäglichen Leben muss man schon genau hinsehen. Natürlich sagt Jesus, grundsätzlich sollen wir ehrlich zueinander sein, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Aber es gibt viele harmlose Unwahrheiten. Ich hatte einen Großvater, der uns Kindern, wie man so sagt, immer wieder herrliche Bären aufgebunden hat. Das waren natürlich keine Sünden, sondern das durchschaute man dann früher oder später und man freute sich, dass man es entdeckt hat. Also das sind keine schweren Sünden oder überhaupt keine Sünden. Man muss wirklich sehen, wenn ich etwas Unwahres sage, schade ich wirklich jemandem, wie sehr schade ich ihm. Es gibt auch manche Notlügen, die sind eigentlich keine Sünde, weil sie im Grunde genommen wirklich niemandem schaden und unter Umständen viel Ärger vermeiden. Es fällt mir jetzt ein, dass ich schon einmal von einer Frau gehört habe, die einen Mann hatte oder hat immer noch hat, der also eigentlich irrational sie immer mit ihr geschimpft hat, wenn sie irgendwie ein gutes Werk unterstützt hat, obwohl es drin lag von den finanziellen Verhältnissen dieses Ehepaares her, so dass sie dann sagte, ich sag's ihm einfach nicht mehr immer und alles. Wenn ich genau weiß, dann ärgert er sich und schimpft herum und wird wütend, wenn ich irgendwie ein gutes Werk tue und dann sage ich es ihm nicht oder ich suche irgendeine Ausflucht oder dann macht sie halt irgendeine nicht ganz wahre Aussage, aber sie schadet eigentlich niemandem damit. Und das sind so, deswegen heißt es hier, es kommt darauf an, worum es geht, ob es etwas Schwerwiegendes ist, ob jemand Schaden nimmt. Und dann ist es eine, je schwerer der Schaden ist, desto schwerer ist die Sünde. Und wenn niemand Schaden nimmt, dann ist es auch keine schwere Sünde. Vielleicht nicht einmal eine lästliche Sünde.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2485 im Katechismus der katholischen Kirche. Die Lüge ist ihrer Natur nach verwerflich. Sie ist eine Profanierung des Wortes, das dazu bestimmt ist, die Wahrheit, die man kennt, anderen mitzuteilen. Die bewusste Absicht, durch wahrheitswidrige Aussagen den Nächsten zu täuschen, verstößt gegen die Gerechtigkeit und die Liebe. Die Schuld ist noch größer, wenn Gefahr besteht, dass die Täuschungsabsicht für die Getäuschten schlimme Folgen hat.
Das ist noch einmal der gleiche Gedanke, etwas anders formuliert. Also eben, die Schuld ist, die Größe der Schuld hängt davon ab, von den schlimmen Folgen, die sie für den Getäuschten hat. natürlich, die etwas in sich Gutes ist die Lüge nicht, nie, weil eigentlich der Mensch nicht getäuscht werden soll durch wahrheitswidrige Aussagen, nicht bewusst getäuscht werden soll. Etwas anderes ist es, es wird viel diskutiert über die Wahrheit am Krankenbett zum Beispiel. Also wenn es darum geht, sage ich jetzt jemandem eine schlimme Wahrheit über seinen Gesundheitszustand, dann muss ich auch mit Rücksicht auf die Liebe darüber nachdenken, ob er diese Wahrheit zurzeit überhaupt verkraftet oder ob sie ihn in ein Tief hineinbringt, dass er sich selber zu früh auch aufgibt und aufhört zu kämpfen um seine Gesundheit. Das muss ich mitbedenken. Es kommt auch sehr darauf an, wie ich eine Wahrheit sage. Ich muss auch nicht immer alles sagen, was ich weiß. Also da gibt es sehr, sehr viele Nuancen, die es zu bedenken gilt in diesem Zusammenhang.
Als ein Verstoß gegen die Tugend der Wahrhaftigkeit ist die Lüge eine Art Gewalt gegenüber dem Nächsten. Sie trifft ihn in seiner Erkenntnisfähigkeit, die Voraussetzung für jedes Urteil und jede Entscheidung ist. Sie enthält im Keim die Spaltung der Geister und alle Übel, die daraus hervorgehen. Die Lüge ist für jede Gesellschaft unheilvoll. Sie untergräbt das Vertrauen zwischen den Menschen und zerreißt das Netz der gesellschaftlichen Beziehungen.
Ja, wenn ich eben richtige Entscheidungen treffen soll und will, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich zutreffend über alle Aspekte informiert werde. Ich hatte einmal einen Vorgesetzten, der hat mich dann um meine Meinung gefragt und mir aber nicht alles gesagt, was ich hätte wissen müssen, um eine vernünftige Meinung zu bilden. Und wenn ich dann meine Meinung sagte aufgrund dessen, was ich wusste, dann hat er geschimpft und gesagt, wie kann man so dumm sein und so etwas raten. Aber es ging dann immer darum, dass ich halt nicht alles wusste, was wichtig gewesen wäre. Also deswegen, gerade weil wir Menschen darauf angewiesen sind, immer wieder Entscheidungen zu treffen und dafür Informationen brauchen, ist es unfair, nicht alle notwendigen Informationen zu geben. Und deswegen, das hat auch etwas Gewalttätiges, insofern etwas Gewalttätiges, als wir eben über die Erkenntnis zu richtigen Entscheidungen kommen.
Jede Verfehlung gegen die Gerechtigkeit und die Wahrheit bringt die Verpflichtung zur Wiedergutmachung mit sich, selbst dann, wenn ihrem Urheber Vergebung gewährt worden ist. Falls es unmöglich ist, ein Unrecht öffentlich wiedergutzumachen, muss man es insgeheim tun. Wenn der Geschädigte nicht direkt entschädigt werden kann, muss man ihm im Namen der Liebe moralische Genugtuung leisten. Die Pflicht zur Wiedergutmachung betrifft auch die Verfehlungen gegen den guten Ruf eines anderen. Diese moralische und zuweilen auch materielle Wiedergutmachung ist nach der Größe des verursachten Schadens zu bemessen. Sie ist eine Gewissenspflicht.
Natürlich muss man ein Unrecht wiedergutmachen. Dazu sind wir verpflichtet. Wobei gerade bei den Verstößen gegen die Wahrheit das nicht immer einfach ist. Also man kann eben falsche Aussagen, die dann in einem Dorf oder in einem Quartier oder in der Kirche zirkulieren, man kann sie nur so weit widerrufen, als man überblicken kann, bis wohin sie gelangt sind. Aber manchmal werden diese Falschaussagen, die verbreiten sich in Windeseile, vielleicht sogar dank der modernen Massenmedien. Und wie will man das wiedergutmachen, wenn man da einem Menschen etwas angehängt hat? Also das ist eben extrem schwierig. Aber die Frage muss man sich stellen und im Rahmen des Möglichen muss man diese Pflicht erfüllen, eben die Dinge in Ordnung zu bringen, das auch öffentlich wieder gut zu machen. Wir hatten ein Beispiel in der Schweiz, wo eine Boulevardzeitung einen Mann hingestellt hat als einen, der Gelder veruntreut hat, der ein miserabler Geschäftsführer gewesen sei. Man hat den wirklich während Wochen hat man den oder während längerer Zeit hat man den täglich schlecht gemacht und diese ganze Geschichte ausgewalzt. Er hat sich dann gewehrt und diese Boulevardzeitung musste sich öffentlich entschuldigen bei ihm. Also auf der Titelseite ihre Entschuldigung zum Ausdruck bringen, weil sich herausgestellt hatte, dass das alles nicht stimmte. Das war der Versuch einer solchen Wiedergutmachung. In materieller Hinsicht haben die sich dann geeinigt, dass diese Boulevardzeitung eine größere Summe für das Rote Kreuz spenden musste. Und damit war dann die Sache erledigt. Aber es ist keine Garantie, dass alle, die das erste Mal das mitbekommen haben und die Entschuldigung dann auch noch lesen. Also es ist ganz schwierig, da die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, aber man muss es versuchen.
Heute geht es in der Sendereihe Katechismus um das achte Gebot. Es geht um die Wahrheit und wir lesen jetzt in den kommenden Abschnitten noch weiter über die Achtung der Wahrheit, die Nummer 2488 im Katechismus der katholischen Kirche. Die Nummer 2488. Das Recht auf Mitteilung der Wahrheit ist nicht bedingungslos. Das Leben ist nach dem Gebot der Nächstenliebe des Evangeliums auszurichten. Diese Liebe verlangt, dass man in der konkreten Situation abschätzt, ob es angemessen ist oder nicht, die Wahrheit dem zu sagen, der sie wissen will.
Das, was hier steht, ist ja schon angeklungen in den bisherigen Ausführungen, die ich machte. Hier steht es noch einmal ausdrücklich, dass eben nicht jeder das Recht hat auf Mitteilung der Wahrheit. Ich bin nicht jedem zur Auskunft verpflichtet über Dinge, die ich weiß. Ich muss das immer unterordnen dem Gebot der Nächstenliebe. Und ich muss wirklich in der konkreten Situation abschätzen, ob es nun richtig ist, eine Wahrheit jemandem zu sagen oder nicht. Beziehungsweise vielleicht einmal auch nicht alles zu sagen aus Liebe. Nicht um ihn zu täuschen, sondern einfach, wenn ich abschätzen kann, dass er das nicht verkraftet, auf Anhieb zum Beispiel oder so. Oder dass er auch gar kein Recht hat, das zu wissen. Man kann auch einmal jemandem sagen, das geht nun dich nichts an, weil das betrifft dich in dem Sinne nicht.
Eine Bitte um Wissen oder Mitteilung muss stets mit Nächstenliebe und Achtung vor der Wahrheit beantwortet werden. Das Wohl und die Sicherheit anderer, die Achtung des Privatlebens oder die Rücksicht auf das Gemeinwohl sind hinreichende Gründe, etwas, das nicht bekannt werden soll, zu verschweigen oder sich einer diskreten Sprache zu bedienen. Die Pflicht, Ärgernis zu vermeiden, fordert oft strenge Diskretion. Niemand ist verpflichtet, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht auf deren Kenntnis haben.
Das wird sogar begründet mit einer Schriftstelle in der Fußnote 1, Jesus Sirach 27, 16 oder Buch der Sprüche 25, 9 bis 10. Also das ist ganz biblisch, was der Katechismus hier sagt, biblisch begründet. Man muss wirklich überlegen, jedes Mal bin ich jetzt verpflichtet, etwas zu sagen, das ich weiß, oder muss ich das Privatleben von jemandem respektieren, oder muss ich das Gemeinwohl berücksichtigen in dem Sinne, dass wenn ich etwas öffentlich mache, das vielleicht skandalös ist, aber unter Umständen füge ich dann zum Beispiel der Kirche größeren Schaden zu. Aber das ist auch sehr heikel, das abzuschätzen. Wenn wir uns noch einmal erinnern an die ganzen Pädophilie-Geschichten mit Priestern in den USA, es kann durchaus sein, dass da ein Bischof meinte, indem er das eher vertuschte, damit Schaden von der Kirche abzuwenden, eben einen Skandal irgendwie zu vermeiden, einen größeren. Aber umgekehrt, das wäre noch ein berechtigtes Motiv. Aber wenn das dann dazu führt, dass ich eben unvorsichtig werde und solchen Menschen dann wieder eine Anstellung gebe, wo sie rückfällig werden können, dann ist es auch nicht richtig. Also man müsste dann so aufrichtig sein und vielleicht, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben wollen, eine Gemeinde diskret vorinformieren und sagen, bitteschön, wir wollen diesem Priester nochmal eine Chance geben, aber setzt ihn nicht ein, dass er direkten Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen hat. Also solche heiklen Dinge müssen bedacht werden im Kontext eben der Achtung der Wahrheit, über die wir hier reden. Also das kann im konkreten Fall eben schwierig sein und will gut bedacht sein. Was ist jetzt, was verlangt jetzt die Gerechtigkeit? Was verlangt die Liebe zur Wahrheit? Dass ich, manchmal gilt das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, aber Schweigen ist nicht immer Gold. Manchmal muss man auch etwas sagen.
Das Beichtgeheimnis ist heilig und es darf aus keinem Grund verletzt werden. Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich. Dem Beichtvater ist daher streng verboten, den Pönitenten durch Worte oder auf irgendeine andere Weise und aus irgendeinem Grund irgendwie zu verraten.
Es ist richtig, dass in diesem Kontext eben der Achtung der Wahrheit auch das Beichtgeheimnis erwähnt wird, als wohl das strengste Berufsgeheimnis. Die allgemeinen Berufsgeheimnisse kommen in der folgenden Nummer. Jeder Katholik muss sich darauf verlassen können, dass eben das Beichtgeheimnis absolut gewahrt wird. Es gibt den heiligen Nepomuk, der auf vielen Brücken steht und der der Heilige des Beichtgeheimnisses ist, weil er für dieses Geheimnis gestorben ist, indem er eben es sich geweigert hat, etwas preiszugeben aus der Beichte der Königin und der Königin deshalb umgebracht hat oder von der Brücke gestürzt hat. Also das Beichtgeheimnis ist wirklich ganz streng zu halten. Ein Verstoß dagegen hätte den sofortigen Entzug der Beichtvollmacht zur Folge. Es kann sehr schwierige Situationen natürlich hier auch geben, wenn ein Triebtäter zum Beispiel in der Beichte dem Beichtvater das gesteht, was er getan hat, und der Beichtvater in die Situation kommt, irgendwie hineingenommen zu werden in die Verantwortung für zukünftige Verbrechen. Aber da müsste der Beichtvater eben in die Richtung den Pönitenten beeinflussen, dass er sich selber stellt. Aber eben, das wären dann ganz, ganz schwierige Situationen.
Berufsgeheimnisse, die zum Beispiel Politiker, Militärangehörige, Ärzte und Juristen bewahren müssen, oder vertrauliche Mitteilungen, die unter dem Siegel der Verschwiegenheit gemacht werden, dürfen nicht verraten werden, außer wenn der Sonderfall eintritt, dass die Bewahrung des Geheimnisses dem, der es anvertraut, oder dem, dem es anvertraut wird, oder einem Dritten einen sehr großen Schaden zufügen würde, der sich nur durch die Verbreitung der Wahrheit verhüten lässt. Private Informationen, die für andere nachteilig sind, dürfen selbst dann, wenn sie nicht unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurden, nicht ohne einen entsprechend wichtigen Grund weiterverbreitet werden.
Weil das dann eben, wie wir vorher gesehen haben, üble Nachrede wäre und eben gegen die Ehre des Betroffenen verstoßen würde. Aber wenn wir da auf diese Geheimnisse eingehen, da sehen Sie den Unterschied zwischen den Berufsgeheimnissen und dem Beichtgeheimnis. Also Berufsgeheimnisse dürfen weiter gesagt werden, um einen hohen, großen Schaden von irgendjemandem abzuwenden. Beim Beichtgeheimnis ist diese Ausnahme nicht drin.
Jeder muss sich in Bezug auf das Privatleben anderer Menschen gebührende Zurückhaltung auferlegen. Jene, die für die Weitergabe von Informationen verantwortlich sind, müssen das Gemeinwohl und die Achtung persönlicher Rechte in ein gerechtes Verhältnis bringen. Informationen über das Privatleben von Personen, die eine politische oder öffentliche Tätigkeit ausüben, sind so weit zu verurteilen, als sie deren Intimsphäre und Freiheit verletzen.
Also grundsätzlich soll man das Privatleben anderer Menschen respektieren und man soll wirklich zurückhaltend sein mit der Weitergabe von Informationen. Es ist eine Gratwanderung, kann es dann sein, eben wenn ich abwägen muss, das Gemeinwohl auf der einen Seite und die Achtung von persönlichen Rechten auf der anderen Seite. Da kann man nur sagen, es ist schwierig, man muss das gut auseinanderhalten, aber man muss es von Fall zu Fall eben überlegen. Und noch einmal zugespitzt ist es bei Personen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, die von öffentlichem Interesse sind. Ich habe kürzlich eine Medienschulung mitgemacht für neue Bischöfe und ihre Informationsbeauftragten. Und dort ist uns gesagt worden, dass so in den Massenmedien eben unterschieden wird. Also wenn man von ihnen in der Öffentlichkeit ein Foto macht und das veröffentlichen will, dann muss man sie fragen, ob man das veröffentlichen darf, weil sie ein Recht haben auf ihre Privatheit und sie müssen es sich nicht gefallen lassen, dass man sie also in der Öffentlichkeit abbildet, in der Zeitung oder im Fernsehen. Ich, der ich mehr in der Öffentlichkeit der Kirche stehe, ich habe da weniger Schutz. Also mich darf man zeigen, ohne dass ich mich ohne weiteres wehren kann, weil ich bin eben einer, dessen Aufgabe es ist, in der Öffentlichkeit Dinge über die Kirche auszusagen. Aber das an diesem Beispiel sieht man, dass es hier genau abzuwägen gilt, was eben die Achtung der Wahrheit verlangt, was man darf und was man nicht darf.
Heute geht es bei der Sendung Katechismus um die Wahrheit, die Verstöße dagegen und dann auch die Achtung der Wahrheit. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz hat uns diese Artikel ausgelegt. Herr Domherr, wenn man diesen Artikel zum Beispiel 2488, den wir eben gelesen haben, nochmal anschaut und da gesagt wird, zum Beispiel die Liebe verlangt, dass man in der konkreten Situation abschätzt, ob es angemessen ist oder nicht, die Wahrheit dem zu sagen, der sie wissen will. Das klingt ja danach, dass das immer so eine Abschätzsache, dass das eigentlich so eine Pufferzone ist, so eine Grauzone, oder? Inwieweit das im Ermessen desjenigen liegt, ob der andere jetzt ein Recht auf diese Wahrheit hätte oder nicht, oder wie muss man das sehen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es hier einen Spielraum gibt. Das können ganz gravierende Fragen sein, wo ich diesen Spielraum nutze, wo es sehr wichtige Dinge sind. Es kann auch relativ harmlose Situationen geben, wo ich diesen Spielraum nutze. Aber ich bin tatsächlich nicht einfach immer jedem alles zu sagen, worum es mir im Moment geht oder was ich weiß.
Aber es ist kein Freifahrtschein, dann dem anderen irgendwas zu erzählen, sondern es heißt nur, dass ich ihm nicht alles sagen muss, oder? Ja, also es heißt nicht, dass ich dann irgendwas erfinden darf.
Genau, also ich habe ja damit als Informationsbeauftragter sehr viel zu tun, was ich einem Journalisten sage und was nicht. Und mein Prinzip ist, dass ich eigentlich nicht immer alles sage, aber dass ich nie eigentlich falsche Fährten lege oder mich da in ein Lügengebäude verstricke, weil das sich überhaupt nicht lohnt, denn man verwickelt sich dann ganz rasch in Widersprüche, sondern ich habe mir angewöhnt, jetzt zum Beispiel Journalisten eigentlich immer eine zutreffende Antwort zu geben. Und weil die durch die Wirklichkeit gedeckt ist, ich mich dann später auch noch erinnern kann, was ich gesagt habe in der Regel. Bei den Lügen kann man sich nämlich dann nicht mehr so genau erinnern, weil es ja nicht stimmt. Man kann es ja an der Wirklichkeit nicht überprüfen. Also es ist schon wichtig, eben versuchen, aufrichtig und wahrhaftig und ehrlich zu sein. Und man muss immer gute Gründe haben, um einmal nicht alles zu sagen oder um einmal auch auszuweichen in einem höheren Interesse.
Was ist jetzt bei so Sachen, zum Beispiel, Vater ist zu Hause, ist beschäftigt mit irgendwelchen Sachen und sagt dann einfach, ja, wenn der und der anruft, dann sagst du, ich bin nicht da. Oder sei es auch ein Chef bei der Sekretärin, das war jetzt nur mal ein Beispiel, um das herauszugreifen. Verstößt das nicht einfach auch gegen die Wahrheit? Oder geht das unter diesen Pufferparagraf, der hat jetzt kein Recht darauf, das zu erfahren?
Dann käme es auch wieder drauf an. Also ich glaube, so eine generelle Regel gibt es nicht. Es kann für denjenigen, der anruft, verletzender sein, wenn die Sekretärin sagt, der Chef ist zwar da, aber er hat jetzt keine Lust, mit Ihnen zu reden. Oder er hat jetzt andere Prioritäten, sie sind ihm jetzt nicht so wichtig. Das ist dann unter Umständen liebloser, als wenn sie einmal sagt. Man kann nicht auch sagen, er ist nicht zu sprechen oder. Aber es ist schwierig, weil es käme dann natürlich, wenn die Frau des Chefs anruft und der Chef sagt, sag ihr, ich bin nicht da, dann wird es schon problematischer, weil die Frau hat eigentlich ein Anrecht zu wissen, wo ihr Mann ist. Aber wenn irgendeiner anruft, der eben nicht unbedingt das gleiche Recht auf die Wahrheit hat oder nicht einfach einen Anspruch hat, jetzt in dem Augenblick den Chef zu sprechen, dann sieht sie dann ein bisschen anders aus. Aber man muss da wirklich, es gibt nicht einfach eine absolute Regel, dass man sagen kann, es ist immer einfach alles, man muss immer alles sagen.
Also mir ist da immer unwohl bei diesen Geschichten oder so. Weil dann also wenn es nämlich nachher herauskommt, dass derjenige wohl da war, dann glaubt man eigentlich nachher der Person oder dem Sekretär überhaupt nichts mehr und dann denkt man,
eben deswegen finde ich, muss man irgendwie elegantere Antworten finden, die irgendwie stimmen und trotzdem, eben würde ich es ehrlicher finden, wenn man sagt, er ist da, aber er hat im Moment wirklich mit dem besten Willen keine Zeit oder so, nicht?
Ja.
Oder er wird zurückrufen oder das weiß ich was. Es gibt bessere Dinge dann, als das einfach, das sie haben recht, wenn es auskommt, ist es auch nicht gut.
Und ich denke mal, das müsste eigentlich jeder verstehen, sonst ist es sein Problem, wenn jemand sagt, das geht jetzt nicht, aber ich rufe sie zurück.
Ja, ja, genau.
Dann muss man sich selber nicht auch noch da verstricken in allem Möglichen.
Genau.
Ja, die Zeit ist rum. Danke Ihnen, Herr Domherr, für diese Stunde. Beim nächsten Mal geht es um den Gebrauch der Massenmedien und den Umgang dabei mit der Wahrheit. Sie können wie immer auch eine CD bestellen. Sie können die Kollegen ab morgen wieder erreichen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie können über unsere Homepage bestellen www.horeb.org oder auch die Sendung als Podcast sich herunterladen. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der und seine Wahrheit geoffenbart hat. Gepriesen sei der Sohn, der die Wahrheit in Person ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns immer tiefer in die Wahrheit einführen will. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und einen schönen Abend noch, Herr Dohme.
Danke auch Ihnen.
Danke. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute, einen schönen Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl.